Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht es ist, Ostern feiern zu dürfen. Und zwar Ostern, wie es im Buche steht. Kein geistliches Ostern, kein vielleicht, vermutlich oder vielleicht auch eher nicht. Es steht geschrieben, ist vorher schon gesagt, dass es Zeugen gibt und gab, die dafür auch bezahlt haben, einen hohen Preis, Christus zu bezeugen, dass er leibhaftig auferstanden ist. Keine Halluzinationen, keine Visionen, nein, Jesus Christus wurde gekreuzigt und nach 3 Tagen ist er den Jüngern wahrhaft erschienen. Und davon wollen wir heute predigen und hören. Und zwar Markus 16, 9 bis 20 ist der Predigtext, den lese ich erstmal vor. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria aus Magdala oder Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündigten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in 9 Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Heute soll es also um die Begegnung mit dem Auferstandenen gehen. Damals, als er den Jüngern begegnete, aber auch heute, wie er uns begegnet. Denn die Erzählungen bleiben in der Vergangenheit oder bleiben nicht in der Vergangenheit, sollen da nicht bleiben, weil sonst sind sie ja tot für uns. So nach dem Motto können wir auch lesen, was ist denn damals geschichtlich passiert. Ja, war schön, toll für sie. Nein, es soll für uns etwas aussagen. Der Herr lebt, sagen wir heute Morgen. Also hat er auch uns was zu sagen, begegnet er uns. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, 3 Punkte. Erstens die Offenbarung des Auferstandenen. Zweitens die Zurechtweisung des Auferstandenen. Und drittens die Anweisung des Auferstandenen. Vers 14 lesen wir, zuletzt als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen. Damit es zur Begegnung mit Gott kommen kann, muss er sich offenbaren. Muss sich Gott zeigen, muss er erscheinen, sonst können wir über Gott nichts aussagen. Also Eli ist mein Enkel und er liebt es, wenn er zu uns kommt, Verstecken zu spielen. Ja, also rauf und runter im Haus wird Verstecken gespielt und normalerweise ist es so, wenn sich einer versteckt und der andere sucht, ja, dann klappt es schon, dann findet man sich. Manchmal ist er auch sehr frustriert, wenn er mich nicht findet, dann muss ich mich offenbaren. Da muss ich aus meinem Versteck herauskommen, ja, sonst ist der Tag geliefert. Und so ist ein Vergleich, den ich manchmal bei meinen Schülern nutze, ja. Bei Gott ist es so, wir können ihn nicht suchen oder finden aus uns selbst heraus. Er muss sich offenbaren. Er muss aus seinem Versteck herauskommen, ja. Muss die Decke lüften, muss sagen, hier bin ich. Und Gott hat sich in der Geschichte immer wieder offenbart durch Abraham, Mose, Josua, die Propheten und schließlich durch Jesus Christus. So lesen wir im Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Für die Jünger war es eine Gottesoffenbarung, als Jesus auf der Erde gewandelt ist. In ihm konnten sie sehen, ja, Jesus sagte einmal, wer mich sieht, sieht den Vater. Den Charakter Gottes, die, was Gott auf dem Herzen ist, die Lehre, wie er von Gott geredet hat. Und auch jetzt, nach der Kreuzigung, als sie wie betäubt waren, ja, und nicht glaubten, ja, so ein Schmarrn, er ist nicht auferstanden, es kann nicht sein und so, kam er wieder und offenbarte sich, zeigte sich ihnen, sprach zu ihnen. Wir können nicht einfach zu Gott gehen. Gott muss auf uns zukommen. Du bist darauf angewiesen, dass Gott sich offenbart und zu dir kommt. Bevor das passiert, hast du vom lebendigen Gott nichts verstanden. Weil es nicht um Intellekt geht, weil es nicht einfach um sich was einreden geht. Ostern ist das Ende aller religiösen Strampeleien, eigenen Bemühungen, zu Gott zu kommen. Wir sind abhängig, dass Jesus aus der Verborgenheit heraustritt. Und das tut er heute noch. Er offenbart sich den Menschen, und zwar durch den Heiligen Geist. Aber wie und wo zeigt sich Gott? Jesus sagt im Johannesevangelium, der Geist weht, wo er will. Das heißt, er ist unverfügbar in dem Sinne, dass wir ihn kontrollieren könnten. Dass wir das irgendwie fixieren könnten. Oder dass wir uns seiner bemächtigen könnten. Das ist das eine, der Geist weht, wo er will. Das andere ist aber, dass er einen Landeplatz hat. Dass es einen Ort gibt, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir ihm begegnen, dass wir ihn finden, dass es zu einer Begegnung kommen kann. Das ist wie bei der Beobachtung von Walen. Wer hat schon mal Wale beobachtet? Gab es schon mal? Also wir waren in Amerika und einmal vor einigen Jahren. Und dann gab es sozusagen eine bestimmte Bootsroute. Und wenn man die genommen hat, dann war eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man Wale sieht, wie sie springen, ja. Und ja, guckte ganz gebannt, entweder mit bloßem Auge oder mit Fernrohr, oder Fernglas. Und schaute, ob irgendwas passierte, ja. Man konnte es nicht kontrollieren, aber plötzlich sagt da! Und alle schauen dahin. Und so ist es ein Stück weit mit Gott. Also, wenn man da ist, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. Dass so ein Koloss auftaucht, ja, und dass Gott auftaucht. Was ist also der Ort, wo der Heilige Geist mit höchster Wahrscheinlichkeit zu finden ist, wo wir mit einer Offenbarung rechnen dürfen? In der Bibel ist der Platz, wo sich Gott offenbart hat und immer wieder persönlich offenbaren will. Denn Petrus schreibt, dass Menschen getrieben vom Heiligen Geist im Namen Gottes geredet haben. So ist also der Heilige Geist auch Autor der Schrift, obgleich Menschen darin geschrieben haben. Und so ein Ort, wo Gott reden will zu uns. Schon im Alten Testament offenbart sich Gott durch das Wort, das er spricht. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mich als der erweisen, als der ich mich erweisen werde. In 1. Samuel 3 lesen wir, wie Gott Samuel beruft. Er versteht am Anfang nicht. Ja? Er hört das Wort von Gott, aber er versteht am Anfang nicht. Hä? Eli, bist du? Sagt er mal zum Priester, geht dahin. Hast du mich gerufen? Nee, leg dich hin, schlaf jetzt. Wieder, Samuel. Eli, hast du mich gerufen? Lass mich in Frieden, schlaf jetzt. Und dann plötzlich sagt der Eli, hey, es ist Gott, hör mal zu. Und da heißt es, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und dann schreibt Johannes im Anfang des Evangeliums, Jesus selbst ist das Wort. Das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch, nahm also menschliche Gestalt an, wohnte, er zeltete unter uns, heißt es im Griechischen, und wir sahen seine Herrlichkeit. Wenn du noch kein Christ bist, wenn dir die Gewissheit noch fehlt, dann geh dahin, wo Gott sich offenbaren will. Wenn du Christ bist und sich nach einer tieferen Offenbarung sehnst, dann geh dahin und höre auf das Wort. Bei den Emmaus-Jüngern heißt es, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns, also mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Also sie sind mit ihm auf dem Weg, Jesus redet, ja, ist direkt da mit ihnen und dann und plötzlich geht ihnen das Herz auf. Darauf kommt es an, dass der lebendige Gott sich dir offenbart hat. All die religiösen Taten, Kirchensteuer zahlen, in den Gottesdienst gehen und dies und jenes machen, bringen für sich nichts. Darum ist die Heilige Schrift so wichtig für Menschen, die ernsthaft nach dem Glauben verlangen, oder für Nachfolger Jesu, die ernsthaft im Glauben bleiben möchten. Wenn du willst, dass Gott sich offenbart, dann geh ins Wort. Sie ist die einzige sichere Quelle für Orientierung im Blick auf Gott im Leben. Das haben bekennende Christen im Dritten Reich verstanden. Ja, als viele evangelische Theologen und Christen ihre Knie gebeugt haben vor der Verführung damals. Als gäbe es neben der Schrift noch andere Quellen der Offenbarung für Gott. Ja, so ein bisschen Schrift, ja, aber es gibt ja noch viel mehr, wo Gott sich offenbart. Es gibt ja eine Geschichtsoffenbarung. Im deutschen Volk hat sich Gott offenbart, im Nationalsozialismus. Ich zitiere aus der Barmer Theologischen Erklärung. Da heißt es, wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und mächtige Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Darum nochmal, wenn du eine Begegnung mit dem Auferstandenen haben willst, dann geh dahin, wo der Heilige Geist landet, ins Wort Gottes. Natürlich gibt es keine Garantie, ich habe schon gesagt, wie mit den Wahlen. Oder dass man jedes Mal mit einer neuen Offenbarung rauskommt, ja? Oder dass du als Christ sagst, ich muss tiefer ins Wort, Herr, bitte rede zu mir, mehr Offenbarung. Vielen Christen mangelt es nicht an Offenbarung, sondern an Gehorsam. Tu, was Gott dir gesagt hat, und dann kommt es zu einer tieferen Offenbarung und vielleicht auf dem nächsten Schritt. Also die Offenbarung des Auferstandenen. Zweitens die Zurechtweisung des Auferstandenen. Vers 14b. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal glauben wollten, dass die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Also denen glauben wollten, die ihn gesehen hatten. Das ist ein ganz starkes Wort, das hier verwendet wird für tadeln, ja, schalten, schilten, Schelte, ja, kennen wir. Ist nicht so ein bisschen, hey Jungs, warum glaubt ihr mir nicht? Hey Mann, was ist los mit euch? Hey, checkt ihr es nicht? Warum glaubt ihr denn nicht? Ich bin da. Hab ich's euch denn nicht vorausgesagt? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Wieso zweifelt ihr denn? Ja, er tadelt sie nicht, dass sie ihn verlassen haben. Er tadelt sie nicht, oder den Petrus, dass er ihn verleugnet hat. Auch nicht wegen ihrer Sünde tadelt er sie. Nein, wegen ihres Unglaubens, dass sie ihm nicht geglaubt haben. Obwohl er es gesagt hat, ich werde sterben, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Wisst ihr, wegen Sünde geht kein Mensch verloren. Muss kein Mensch verloren gehen, weil die Sünde hat er ein für alle Mal erledigt. Deine Schuld, all dein ganzen Kram ist erledigt. Menschen gehen verloren, weil sie nicht glauben, weil sie nicht vertrauen, weil sie nicht glauben an die Freiheit, die Gott schon bereitet hat. Und Gott kann nichts mehr tun. Er hat alles getan. Und er sagt, jetzt glaub mir mehr als dir selbst. Wir werden diesen Planeten nicht sündlos verlassen. Der einzige Grund ist der Unglaube. Wer glaubt und getauft wird, heißt es ein paar Verse weiter, der wird selig werden. Auch bei den Emmaus-Jüngern, ja, sehen wir, die gehen auf dem Weg und dann offenbart sich Jesus und dann sagt er, o ihr Toren, trägen Herzens, all das zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ihr Vollpfosten, würden die Jungen sagen, ja, ihr Blinden, glaubt doch. Jesus ist auferstanden, das ist die Botschaft aller Botschaften. Wenn wir das nicht glauben, dann müssen wir damit rechnen, vom Herrn gemaßregelt zu werden. Auch wir. Jesus fragt dich heute Morgen, glaubst du felsenfest daran, dass ich auferstanden bin? Und glaubst du, dass du auferstehen wirst? Glaubst du das? Oder Gott weist dich zurecht, weil du dem Satz nicht vertraust, der am häufigsten in der Bibel zu finden ist. Fürchte dich nicht. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht bist du heute da mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten, mit deinen Nöten. Und der Auferstandene sagt zu dir, vertrau mir doch. Ich bin doch da. Und er weist dich zurecht, wenn du mehr auf das schaust, was dich belastet, auf deine Umstände, als auf ihn. Oder weist dich zurecht, weil du dich immer wieder vom alten Leben bestimmen lässt. Und nicht glaubst, dass du den Heiligen Geist hast in dir, wenn du Christ bist, der alles überwinden kann. Und er sagt, glaub doch, dass ich am Kreuz alles vollbracht habe. Du musst mich nicht immer um Sachen bitten, die ich schon getan habe für dich. Nimm sie doch und leb darin. Du bist frei, wie Irene am Freitag wunderbar gepredigt hat. Ja, es ist alles gut. Jetzt flieg los. Aber am meisten weist er dich vielleicht heute zurecht, weil du wie die meisten oder wie viele Christen einfach nicht glauben können, dass du geliebt bist. Dass er dich liebt, ist oftmals der größte Unglaube. Man müht sich ab, man versucht, ein guter Christ zu sein, ja. Und es geht, hat ganz viele Blüten, treibt es im Christentum. Ganz viele Blüten. Man hat religiöse Taten oder manche vertiefen sich in Gottes Wort und an. Oh, ich habe eine Riesen-Mail bekommen von Menschen, die ich nicht kenne oder so. Es ist mir einfach zu lang zu lesen, ja, unbekannt. Will mich bekehren, was ich glauben soll und so, dass ich wahrscheinlich falsch glaube, weil ich ja ein evangelischer Christ bin, in der Kirche bin und so weiter. Also es treibt große Blüten, wie Menschen versuchen sozusagen irgendwas für Gott zu tun, und wo ich denke, die Frucht ist es Liebe. Also Liebe heißt nicht, dass man immer brav redet, ja. Ich sage euch auch die Meinung. Und ich hoffe, mir sagt man auch die Meinung. Darum geht's nicht. Ja, Jesus sagt die Meinung, ihr Vollpfosten. Warum glaubt ihr nicht? Also, aber wir müssen glauben, dass wir Geliebte sind. Dass wir Geliebte sind, weil das endet die Sucht der Anerkennung. Dass wir Anerkennung suchen bei Menschen. Also der Auferstandene ruft dir heute Morgen zu, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lass dir nicht durch den Unglauben den Weg versperren oder versperren, dass der Herr zu dir kommt. Drittens, die Anweisung des Auferstandenen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, Vers 15. Jesus tut also drei Dinge. Erstens, er offenbart sich den Jüngern. Zweitens, er weist sie scharf zurecht. Und dann schickt er sie los. Gibt ihnen einen Auftrag. Es gibt nämlich keinen anderen Plan. Jesus hat keinen anderen Plan. Es ist genau das, was er sich mit dem Vater ausgedacht hat. Der Meistersplan der Evangelisation, so heißt ein Klassiker von Coleman. Mit dieser Bande von Jüngern rechnet er. Und er rechnet mit allen, die durch sie über die Generationen zum Glauben kommen. Also auch mit dir, wenn du gläubig bist, und mit mir. Wenn du also zu ihm gehörst, wenn dein Leben Jesus Christus gehörst und du nicht nur dem Namen nach Christ bist oder weil du halt in dieser Kirche irgendwie groß geworden, getauft, konfirmiert bist oder in irgendeiner anderen Kirche, sondern weil du wirklich zu ihm gehörst, dann beruft er dich zur Weltevangelisation. Zu nichts anderem. Er rechnet mit dir. Denn Jesus ist für alle gestorben damit und für alle auferstanden, damit es allen verkündigt wird, dass alle in dieser Welt Rettung erfahren durch Glaube und Nachfolge. Und so gilt diese Anweisung auch uns. Es ist übrigens kein Ratschlag, den er hier gibt. Übrigens, Jungs, wenn ihr mal nichts zu tun habt, ja, wenn ihr denkt, dass das Wetter schön genug ist oder wenn ihr irgendwie etwas Zeit erübrigen könntet, ja, könnt ihr vielleicht mal was von mir weitergeben. Nein, er sagt, ihr geht hin. Es ist keine Wahl. Es ist so. Es ist sozusagen die Identität eines Christen, weiterzugeben, was er empfangen hat. Der lebendige, auferstandene Herr gibt einen Befehl. Bezeugt mich vor den Menschen. Ja, darf er denn das? Ich lass mich doch nicht bevormunden. Naja, dann musst du dich fragen. Wer sich nicht es ist keine Bevormundung. Es ist eine Einladung, zu Jesus zu gehören. Und wenn er mein Herr ist, dann darf er das. Er darf mir sagen, was er will. Weil er ist der Chef in meinem Leben und nicht mehr ich. Ansonsten ist mein Glaube ein Lippenbekenntnis. Wenn wir unsere Taufe ernst nehmen, unseren Glauben, dann gilt die erste Loyalität ihm, der auferstanden ist. Nicht nur seinen Jüngern damals, sondern auch heute. Nicht nur den ausgewählten Würdenträger in dieser Kirche oder irgendwelchen sonderlich begabten Menschen. Nein, jeden. Jeder, dem sich Jesus offenbart hat, wird zum Prediger. Möchte ich am Schluss, möchte drei Fragen stellen. Erste Frage, bist du überzeugt, dass Jesus lebt? Weißt du das im Inneren? Weißt du es nicht nur in deinem Kopf, sondern auch im Herzen? Kein Mensch kann andere überzeugen von etwas, wovon er nicht selbst überzeugt ist. Probier's gar nicht, ja? Ich denke, das wäre wirklich nur Religiosität. Also wenn ich einen FCA-Fan frage, bist du FCA-Fan? Logo! Ja, T-Shirt, alles, oder ein anderer Fußballfan. Das sind jetzt nicht die wichtigsten Dinge im Leben, ja, es gibt ja noch wichtigere. Also, wenn du jemand heiraten willst, solltest du mindestens überzeugt sein, dass du dein Leben mit dieser Person teilen möchtest. Wenn du einen Beruf wählst, gut, da gibt es auch Zweifel, so, ja, aber es gibt so Dinge, wo sag ich doch, ich brauche eine Überzeugung, dass der Schritt jetzt richtig ist. Also, hast du den Heiligen Geist? Ist diese neue Geburt, das ist nichts, was man einreden kann, aber ist es passiert in dir? Kannst du sagen, jawohl, wenn alles fällt, Jesus lebt? Ich glaube an ihn. Und wenn nicht, dann such den Herrn. Dann such dir auch vielleicht jemanden, wenn es dich wirklich interessiert, wenn du sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr, so weiterzumachen. Dann such dir jemanden, mit dem du beten kannst, reden kannst, Seelsorge machen kannst. Sagst, ich will das, ich sehne mich danach. Hör einfach nicht auf zu suchen. Es ist nicht schlimm. Das kann man ja auch nicht verfügen. Ich habe es ja schon gesagt. Bin ich überzeugt? Zweitens, überzeugst du andere? Bist du ein Christ, dem man es ansieht? Oder der sprachfähig ist? Wenn du selbst überzeugt bist, dann brennst du darauf. Ja, dann brauchst du nicht Leute wie mich, die sagen, hey, übrigens, gib doch mal deinen Glauben weiter. Die brauchst du nicht. Der Heilige Geist ist in dir und er ist dein Antrieb. Ja, es ist so ähnlich wie, habt ihr mal so, wenn ein Jäger zur Jagd fährt und sein Hund ist da drin, der Jäger steigt aus und der Hund ist, ja, also der will raus, der will auf die Fährte, der will. Und sobald die Klappe aufgeht, ja, sozusagen, sucht er schon die Fährte. Bist du so ein Jagdhund oder bist du so einer, der, wenn die Klappe aufgeht, ja, daher kommt der Ausdruck, den Hund zum Jagen tragen. Ja, als Christen, wir sollten nicht zum Jagen getragen werden, sondern es sollte irgendwie in uns sein, dass wir sagen, na klar, hey Mann, kennst du, was kann ich tun, dass dieser Glaube weitergeht? Natürlich können wir keinen bekehren, darum geht's auch nicht. Es geht nicht, dass wir können es nicht, aber ist da in uns die Bereitschaft, die Loyalität? Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen, sagt Jesus. Wenn du eingeschlafen bist, wenn du so ein Hündchen bist, ja, über die Klappe durch, so schämig oder so, dann bitte Gott um Vergebung und dann steh auf und werde wach heute Morgen und die nächste Zeit. Und drittens überzeugst du Jesus. Jesus sagt zu seinen Jüngern, predigt das Evangelium. Überzeugst du Jesus? Manchmal ist es in der Ehe so, dass man überzeugt werden möchte. Ja, also manchmal reichen nicht irgendwelche Worte. Manchmal möchte ich meiner Frau auch zeigen. Ja, zeigt mein Leben, dass ich sie liebe. Zeigt mein Leben. Also ist sie überzeugt davon oder ist es einfach nur Tradition? Ist es einfach nur Gewohnheit? Also die Frage ist am Ende, was hat dein Leben gepredigt? Hat dein Leben gepredigt, dass man hart arbeiten muss, dass man gute Ausbildung, dass man ordentlich ist, dass man dass Familie wichtig ist und Haus bauen und Bürgerlichkeit und dies und jenes hat es gepredigt? Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Oder hat dein Leben gepredigt, dass Jesus der Herr ist? Dass Jesus am Ende das Wichtigste ist? Dass es am Ende wichtig ist, den Glauben zu halten. Und das ist die Frage. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Offenbarung des Auferstandenen. Die Zurechtweisung des Auferstandenen. Die Anweisung des Auferstandenen. Amen. Vater, wir kommen heute Morgen. An dem Ostermorgen, an dem du Jesus aus dem Grab entlassen hast zu dir. Wir haben dein Wort gehört und lass dein Wort in uns Frucht tragen. Zeig uns, zeig jedem Einzelnen, was unser nächster Schritt ist, was wir brauchen. Danke, Jesus, dass du zu finden bist, dass du gesagt hast, suchet, ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch geöffnet. Bittet, es wird euch gegeben. Und so komm mit deiner Offenbarung, komm auch mit deiner Schelte und Zurechtweisung und komm neu mit deinem Auftrag in unser Herz. Auch wenn wir jetzt nach dem Lied zum Abendmahl, zum Tisch kommen, zu deinem Tisch, Herr, lass uns neu gestärkt werden für das Leben, dass wir mit dir leben dürfen. Dass es uns ein reales, wirkliches Leben ist. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.